Vor ein paar Wochen, wann es genau war, weiß ich nicht mehr, ist auch nicht so wichtig, wurden meine Frau und ich mit der Frage konfrontiert, seid ihr heilig? Bevor ich reagieren konnte, schoss meine Frau mit der Antwort raus, ja, ich bin heilig. Sofort fing in meinem Kopf es an zu rattern, was alles dagegen spricht, dass meine Frau heilig ist. Glücklicherweise fiel mir als erster Gedanke dann ein, dass wenn ich auch sage, ich bin heilig, was ich vorhatte, sie vielleicht auch überlegt, was dagegen spricht. Und ich befürchte fast, ihr würde mehr einfallen wie mir. Aber wie ist es mit dem Heiligsein? Was hättet ihr geantwortet auf die Frage, seid ihr heilig? Es ist, wie gesagt, schon ein paar Wochen her und im Normalfall ist es auch immer ein Stück her, wenn ich das erste Mal den Predigttext lese. Und so hatte ich die Chance, die Christen, die ich getroffen habe und bei denen ich mir das traute, zu fragen, was die denn antworten, wenn ich frage, bist du heilig? Interessant war für mich, dass es davon, naja, eigentlich nicht bis nein, oder von eigentlich ja bis ja alles dabei war. Sehr richtig einfach ist das gar nicht. Was heißt das eigentlich, heilig zu sein? Was verbinden wir damit? Oder was verbindet die Bibel damit? Das Erste, was mir beim Nachdenken eingefallen ist, ist die Heiligsprechung der katholischen Kirche. Und ich habe mir mal Mühe gegeben, rauszukriegen, wie das funktioniert und bin zu dem Schluss gekommen, da bin ich chancenlos. Am Schluss entscheidet der Papst. Also nicht, dass ich was gegen Papst hätte, aber so wie dieses Verfahren aufgebaut ist, habe ich zumindest wahrscheinlich doch die falsche Konfession. Der Papst entscheidet, dann könnte man also sagen, die sind dann heilig per Dekret. Per Definition oder einfach nur heilig erklärt. Das Zweite, was mir einfiel, und ich glaube, da kommen wir der Sache schon wesentlich näher, hat was mit meinem Lebenswandel zu tun, also mit dem, was ich so den ganzen lieben langen Tag tue oder eben auch nicht tue. Beispiele gefällig und absolut kein Anspruch auf Vollständigkeit. Wie heilig ist es, in einer 120-km/h-Strecke auf der Autobahn mit reichlich 140 durchzubrettern? Zu meiner Entschuldigung, ich hatte es eilig. Ist das heilig? Oder bei einer roten Ampel einfach drüberlaufen, drüberfahren? Kann ja jedem mal passieren. Aber vielleicht denken Sie jetzt, was soll's? Das sind ja ziemlich weltliche Vergehen. Und wie schon erwähnt, das kann ja mal passieren. Aber trotzdem, nach heilig klingt das nicht. Oder wie ist es mit solchen Sachen wie sonntags ist der Ruhetag? Oder sonntags, Andreas, musst du in den Gottesdienst gehen? Oder wie ist es mit dem Zehnten geben von allem, was ich habe? Oder mit meine Feinde lieben oder in Liebe begegnen? Das klingt schon eher nach heilig. Nun kann ich nur von mir ausgehen. Ne? Wie steht das denn damit bei mir? Sonntag, Ruhetag? Was mache ich eigentlich alles so am Sonntag? Umgraben? Na, eher weniger. Aber Beeren ernten habe ich schon gemacht. Am Computer sitzen mit Sicherheit auch. Und vermutlicherweise noch viel mehr Dinge, die mit Ruhe und Ruhetag nichts zu tun haben. Also doch nicht so heilig. Oder mit dem Gottesdienstbesuch am Sonntag. Letzten Sonntag war ich in keinem Gottesdienst. Und ein paar Wochen vorher auch nicht. Also ihr merkt schon, ne? Ich sehe schön fromm und heilig hiervon aus, aber ich bin es doch gar nicht. Den Zehnten geben, das ist einfach. Das Geld geht eh per Dauerauftrag vom Konto herab. Es ist also einfach verschwunden, muss ich nicht drüber nachdenken. Es sei denn, ich bekomme meine Gehaltserhöhung, dann muss ich wieder drüber nachdenken. Aber wie ist es mit dem Zehnten von den Erdbeeren und Kirschen, die wir ernten durften? die habe ich allein gegessen. In Klammern steht hier, mit Hilfe meiner Frau. Vielleicht auch nicht gerade der heiligste Zug. Vielleicht hätte der Nachbar auch gern welche gegessen. Und wenn ich den Zehnten auf die mir zur Verfügung stehende Zeit anwende, dann wird es ganz finster. Meine Feinde lieben, oh, das ist doch einfacher wie mit dem Zehnten, weil ich habe keine Feinde. Wirklich? Aber wie ist es mit dem nervischen Kollegen, der immer wieder der Meinung ist, dass er besser weiß wie ich, wie meine Arbeit geht? Oder wie ist es mit der Verwandten, die mir bewusst oder unbewusst wehgetan hat, in Liebe begegnen? Oder wie sieht es mit Liebe aus, wenn ich meine Frau mal wieder angeschrien habe? Und das heißt jetzt nicht, dass sie mein Feind ist. Aber wenn ich es bei ihr schon nicht auf die Reihe bekomme, wenn es mir da schon nicht gelingt, lieb und verständnisvoll zu sein, wie dann bei anderen? Ich glaube, ich könnte noch lange so weitermachen mit meinem Lebenswandel, wohlgemerkt dem Unheiligen. Anders formuliert oder auf den Punkt gebracht. Ich finde so viele Dinge in meinem Leben, die Gott so nicht gewollt hat, bei denen er klar macht, dass es nicht gut und schon gar nicht richtig ist. Und auf der anderen Seite gibt es eine Menge, was Jesus vorgelebt hat, was man in meinem Leben nicht findet. Wie gesagt, der Predigttext steht in Römer 6, die Verse 3 bis 11. Ich lese sie uns nach der Luther-Übersetzung. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, so dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt, der Tod wird hinfort nicht über ihn herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt der Gott. So auch ihr. Haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für die und für Gott leben in Jesus Christus. Schwierig, so ein Römertext, wenn man vorgelesen bekommt. Schwierig zu verstehen, was da eigentlich drin steckt. Und ich gebe zu, es steckt wesentlich mehr drin, als ich in der Predigt bedenken kann. Aber wir merken uns mal die Stichworte Taufe, Tod, Auferstehung, neues Leben. Und richtig, von heilig stand hier nichts zu lesen. Es geht los mit, durch die Taufe sind wir mit Jesus gestorben. Oder eine andere Übersetzung, sind wir einbezogen worden in seinen Tod. In der Taufe hat Gott das Leiden und Sterben Jesu am Kreuz für unser Leben gelten lassen. Unsere Schuld und Sünde wurde von Jesus getilgt. Kolosser 2, Vers 14 heißt es, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Das heißt nichts anderes als, wir sind schuldenfrei und schuldlos, wenn wir uns auf Jesus, auf das Opfer Jesu am Kreuz berufen. Weiter geht's. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Durch die Taufe mit Jesus begraben. Wenn wir das alles durch die Taufe mit Jesus gemacht haben und mit Jesus verbunden sind, so werden wir auch eines Tages auferweckt werden zu einem neuen Leben, schreibt Paulus. Also in Gottes neuer Welt. Okay, da werde ich dann sicherlich einen perfekten, heiligen Lebenswandel hinbekommen. Vers 5. Wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir ihn auch in der Auferstehung gleich sein. Zusammengewachsen mit Jesus, verwachsen, heißt es in einer anderen Übersetzung, untrennbar mit ihm verbunden. Dann gilt es nicht nur für den Tod, sondern auch für die Auferstehung, für unser ganzes Leben. Ich habe mal, ist schon einige Jahre her, einen Blumentopf zu Hause gehabt, in dem zwei Pflanzen wuchsen. Und irgendwie hatte man so den Eindruck, dass es ihnen zu eng wird. Und ich kam auf die Idee, ja, nehmen wir halt zwei Blumentöpfe und bekommt jede seinen eigenen Blumentopf. Sie sind immer noch in einem Blumentopf, wohlgemerkt in einem größeren, weil es gelang mir nicht, die auseinanderzunehmen. Die Wurzeln waren so miteinander verwachsen, umschlungen, dass ich mindestens eine, wenn nicht beide, kaputt gemacht hätte. Wenn wir mit Jesus verwachsen sind, also nicht bloß ein bisschen, sondern so richtig mit ihm zusammenleben, dann haben wir Anteil an seinem Tod, an seinem Sterben, aber eben auch an seiner Auferstehung. Ein Sprung, Vers 10. Er starb ein für alle Mal, um die Sünde zu besiegen, und nun lebt er für Gott. Jesus starb, um die Sünde zu besiegen. Und dieses Einmal-Sterben gilt für alle Sünde, die in der Vergangenheit, die in der Zukunft, für alle Sünde dieser Welt, für meine, für deine und für diejenigen, die gar nicht hierhin sind, die da draußen in der Stadt gar nichts davon wissen. Nichts weiteres ist notwendig. Durch die Taufe und den Glauben an Jesus Christus dürfen wir diese Sündenvergebung erfahren. Und nun, so heißt es hier, lebt Jesus für Gott. Seine Aufgabe, den Menschen zu retten, hat er erfüllt. Nun kann er ganz frei für Gott leben. Was heißt das? Mir fiel so ein, das nächste große Ereignis, was mit Jesus in dem Sinne passieren wird, ist, dass er wiederkommt. Wiederkommt, um sein Reich aufzurichten, wiederkommt, gegen das Böse zu kämpfen, wiederkommt, naja, für Gott und seine Verheißungen einzutreten. Er lebt für Gott. In Vers 11, und ich denke, das ist so ziemlich mit der Wichtigste, und ich komme dann nochmal drauf, so auch ihr. Haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Christus Jesus. Haltet euch für Menschen. Nehmt es für euch in Anspruch. Denkt daran und vergesst es nicht. Glaubt es, dass Jesus für euch gestorben ist, dass eure Schuld und Sünde ans Kreuz getragen ist. Ihr werdet euch jetzt vielleicht schon langsam fragen, ja, was hat das denn eigentlich mit heilig zu tun vom Anfang? Wie passt das zusammen? In meiner Aufzählung am Anfang bekannte ich einige meiner Verfehlungen, einige meiner Sünden, und ihr braucht nicht drüber nachzudenken, es würde noch viel mehr geben. Daraus folgt, ich bin ein Sünder, unheilig. Ich bin ein Mensch, der nicht in die Nähe der Heiligkeit Gottes kommen kann. Meine Leistung, meine Handlungen und sogar die wenigen Dinge, die ich vielleicht auf die Reihe bekomme, die machen mich nicht zu einem Heiligen. Bleibt noch die andere Geschichte. Wenn es mein Lebenswandel nicht herbringt, heilig gesprochen werden, und ich meine jetzt nicht das vom Papst, von der katholischen Kirche, nein, Gott tut durch die Taufe das, was Jesus getan hat, mir anrechnen. Er nimmt durch Jesu Tat und meine Taufe alles Störende, alle Sünde weg. Dadurch gehören wir zu ihm, gehören wir zu Christus. Dadurch können wir oder dürfen wir uns Kinder Gottes nennen. Alles hängt also an der Taufe. Und auf meinem Konzept steht hier aber nicht nur, damit keine falsche Vorstellung aufkommt. Aber erstmal hängt es an der Taufe. Also es kommt auf die Taufe an. Nun, da habe ich ein kleines Problem. Getauft bin ich, behauptet man zumindest, weil ich bin mit knapp einem Vierteljahr getauft worden. Erinnern kann ich mich daran nicht, in keinster Weise. Als ich das erste Mal den Text gelesen hatte und kurz drauf mit meiner 4 Jahre älteren Schwester telefonierte, fragte ich sie ganz keck: Du, kannst du dich an meine Taufe erinnern? So war ja immerhin schon fast 4. Nö, davon weiß ich nichts, war ihre Antwort. Na gut, habe ja noch einen großen Bruder, der ist 6 Jahre älter wie ich. Als wir dann irgendwann zusammenkamen in der Zeit, fragte ich ihn: Du, wie ist es? Kannst du dich an meine Taufe erinnern? Da weiß ich auch nichts von. Sagst du, das war an deinem 6. Geburtstag. So viel hatte ich aus der Taufurkunde rausbekommen. Daraufhin er: Jetzt weiß ich endlich, warum ich zu meinem 6. Geburtstag so wenig Geschenke bekommen habe. Sah schon schlecht für mich aus. Der Vorteil oder mein Glück oder wie auch immer an der Stelle ist gewesen, dass mein Patenonkel bei dem Gespräch mit meinem Bruder dabei war und ohne dass ich ihn gefragt habe, zu mir sagte: Aber ich, Andreas, ich kann dir das bestätigen, dass du getauft bist. Also Glück gehabt, ich bin getauft. Aber wie ist das, wenn ich mich an meine Taufe gar nicht erinnern kann? Noch dazu, wenn meine freiwillige Entscheidung dazu nicht stattgefunden hat. Also ich glaube zumindest nicht, dass ich mit einem Vierteljahr Ja dazu gesagt habe. Dafür gibt es glücklicherweise in unserer evangelischen Kirche die Konfirmation. An die kann ich mich erinnern. Und ich kann mich erinnern, dass es definitiv mein eigener Wille war. Ich bin ja zu DDR-Zeiten groß geworden. Da gab es ja Jugendweihe. Und man war ja schon was Seltenes, wenn man nur Konfirmation gemacht hat. Die meisten haben beides gemacht, zumindest in meiner Klasse. Und so habe ich eines Tages vor der Konfirmation, bevor es richtig ernst wurde, meinen Vater, seines Zeichens Prediger, heute würde man sagen Pastor, habe ich gefragt: Du, könnte ich auch Jugendweihe machen? Kurzes Schweigen. Und dann antwortete mein Vater, und das ist eines der Dinge, die ich ihm sehr hoch anrechne: Wenn du meinst, dass das das Richtige für dich ist, dann musst du das tun. Ich bin mir sicher, dass in den nächsten Tagen und Wochen er seinem himmlischen Schöpfer in den Ohren lag über seinen missratenen Sohn. Aber es war meine freie Entscheidung, Konfirmation zu machen. Ich hätte auch Jugendweihe machen können. Aber wenn ich ehrlich bin, an dem Tag hat sich doch nichts geändert, außer der Berg Geschenke, den es für mich gab. Mein Lebenswandel? Reden wir lieber von was anderem. Denn ich war immer noch der gleiche störrige, trotzige Teenager, der in den folgenden Jahren noch so eine Menge, zulegte an seiner Rebellion gegen seine Eltern und auch gegen Gott. Bewusst wurde mir die Bedeutung, das, was Jesus am Kreuz getan hat und auch für mich getan hat, erst noch einmal 10 Jahre später, nämlich als ich mich bekehrte. Bewusst wurde mir erst dann, was das heißt, dass er trotz all diesem Müll, den ich produziert habe, sich auf meine Seite gestellt hat. Er hatte schon lange Ja gesagt, 25 Jahre circa vorher bei meiner Taufe sagte Gott Ja zu mir und wartete seither darauf, dass ich Ja zu ihm sage. Ich erkannte, wie Gott mein Leben schon vor meiner Bekehrung lenkte und bewahrte. Dass er zu mir stand, dass er einfach mich nahm, wie ich bin oder gewesen bin. Seitdem ich das begriffen habe, dass Gott mich liebt, dass er die Schuld am Kreuz bezahlt hat durch seinen Sohn, da kann ich nur noch staunen, wie er mir zur Seite steht. Da kann ich nur noch glaubend annehmen, die Erkenntnis, Jesus Christus hat Worte des ewigen Lebens. So wie es Petrus bekannt hat, als Jesus die Jünger fragte: Wollt ihr auch weggehen? Weil alle anderen sind weggelaufen und Petrus sagte: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Ich habe geglaubt und erkannt, dass Gott mich liebt und das, obwohl ich oft einen sehr unheiligen Lebenswandel praktiziere. Ich glaube und erlebe, dass Gott mir durch Jesus Leben, ja ewiges Leben schenkt. Ja, ich habe dafür keine Urkunde zu Hause. Ich habe eine Person, die damals mit mir diese Zeit durchgestanden hat. Und ich habe Gott, der mir mit seinem Heiligen Geist immer wieder bezeugt, Andreas, du bist mein Kind. Egal, was du schon wieder ausgefressen hast. Egal, was schon wieder schiefgegangen ist. Egal, wie unheilig die letzte Woche gewesen ist. Du bist mein Kind. Und das Einzige, was ich von dir erwarte, ist, dass du deine Schuld bekennst, dass du sie mir bringst, dass ich sie dir vergeben kann. Und er steht ganz praktisch zu mir oder zu uns. Vor einigen Wochen kamen wir zu spät in den Hauskreis und entschuldigten uns mit den Worten, wir mussten erst ein Wunder beseitigen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal ein Wunder beseitigt hat, aber wir mussten das. Wir waren fertig und ich suchte die Sachen zusammen, um losgehen zu können. Und plötzlich rauschte es draußen und rumpelte, meiner Meinung nach, auf dem Dach. Und ich sagte zu meiner Frau, du, da muss ich erst mal gucken gehen. Kurz ums Haus gewetzt, nichts gesehen. Mich rumgedreht, das Auto stehen sehen. Ja, es stand da, wo es fast immer steht. Aber dummerweise lag ein richtig starker, kräftiger Ast daneben und teilweise darauf. Von dem Baum, unter dem es steht, war ein wirklich schöner Ast abgebrochen. Ein richtig schöner MS. Ich weiß, zur Not haben wir noch ein Auto, können wir noch im Hauskreis fahren. Aber wir haben den Ast beiseite geräumt, das Auto beiseite gefahren und wir durften erleben, wie außer einem kleinen Kratzer am rechten Außenspiegel der Rest alles nur Staub war, den man wegwischen konnte. Wie Gott seine Hände über unser Auto gehalten hätte. Meine Frau fragte mich ein paar Tage später, und wenn er draufgelegen hätte, was wäre dann gewesen? Ich wäre sauer gewesen. Gott, wie kannst du es? Dann so der liebste Satz, der mir durchs Gehirn reicht. Aber ich habe vor Jahren schon einmal erlebt, wie man das Auto uns kaputt gefahren hat und Gott uns ein neues schenkte. Das heißt, er organisierte, dass das Geld langt, um eins zu kaufen. Das, was wir hatten und das, was die Versicherung gezahlt hat. Und dann sind wir diesen Wagen fast 15 Jahre gefahren. Das heißt, mein Sohn darf sich immer noch damit rumärgern. Ich weiß nicht, müsste jetzt 18 oder 19 sein, das Auto. Irgendwo ist in der Größenordnung. Getauft. Ja, das bin ich. Aber das hat es allein nicht gebracht. Okay? Gott hat ja zu mir gesagt in der Taufe. Und trotzdem muss dazu kommen, dass ich glaube. Jesus sagt in Markus 16, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Es reicht nicht, getauft zu sein. Nein, ich muss es auch im Glauben annehmen. Ich muss glauben, dass durch die Taufe, und egal, ob es eine große oder eine Kindertaufe war, Gott sein Ja zu mir gesagt hat, dass ich zu ihm gehöre. Und mein Glaube darf durch Werke des Glaubens sichtbar werden. Mein Leben, Gott wohlgefällig und heilig, hier stehen drei Fragezeichen. Da kommen wir nochmal in den letzten Vers aus dem Predigtext, Vers 11. So auch ihr haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Christus Jesus. Wir dürfen die von Gott angebotene Sündenlosigkeit für uns annehmen und damit heilig sein. Wir dürfen unser Leben für Gott leben in Christus Jesus. Wisst ihr, wenn Gott durch seinen Heiligen Geist in uns wohnt und das Sagen hat, dann werden wir wie Christus für Gott leben. Zu Gottes Ehre, um Gottes Gerechtigkeit groß zu machen in der Welt, Menschen das Angebot Gottes nahe zu bringen. Textlesung vorhin, Missionsbefehl, kurz gesagt, in alle Welt gehen, bezieht auch meine Familie, meine Freunde und meine Arbeitskollegen mit ein. Es muss nicht immer Afrika sein. Macht zu Jüngern, geht am besten mit Vor- und Mitleben. Lehrt sie halten, was ich euch befohlen habe. Es ist erschreckend, wie wenig, wie ungenau ich Gottes Wort kenne. Wie will ich anderen sagen, was Gott will? Und wie will ich anderen, die von Gott, von der Bibel gar nichts wissen, das weitersagen und ihnen klar machen. Wisst ihr, Gott ist gnädig. Und im Text hieß es am Ende, und ich werde bei euch sein alle Tage. Selbst dann, wenn uns nichts einfällt, kann er uns weiterhelfen, uns den Mund auftun, das Herz öffnen, die Hände in Bewegung setzen. Und ich denke, es ist gut, wenn ich mich immer mal wieder frage, wo dient mein Leben dazu, Menschen für Gott zu gewinnen? Wo lebe ich so, dass andere vielleicht ins Fragen kommen, nicht über denjenigen, der mit einem Fisch am Auto mit 140 durch die Kante rast? Wo wird Gott so groß, dass sie die anderen ihn erkennen können in meinem Leben? Und dienen die Anstrengungen unserer Gemeinde diesen Zielen? Fragen. Und das, was wir als falsch erkennen, korrigieren. Entschuldigt, wenn es jetzt lang wird, aber der Schluss muss noch kommen. Das Kriterium für heilig sein. Ja, wir Christen sind heilig, weil wir durch Taufe und Glauben zu Gott gehören. Ein Zitat habe ich unterschlagen. Im Internet findet man zu heilig auf der Webseite der EKD, also der Evangelischen Kirche Deutschlands, heilig ist Gott und das, was zu ihm gehört. Im Grunde genommen ist nur Gott heilig. Er ist heilig, weil er ganz anders ist als alles, was Menschen in dieser Welt kennen. In Jesus Christus ist Gott auf die Erde gekommen. So hat er die Distanz zwischen sich und den Menschen überwunden. Jesus Christus hat ihnen Anteil an Gottes Heiligkeit gegeben. Alle, die an ihn glauben, werden so zu Heiligen. Alle, die an Jesus Christus und an Gott glauben, werden so zu Heiligen. Einfach, weil sie dazugehören. Unser Anteil? Diesen Glauben annehmen. Annehmen, dass Gottes Angebot auch für mich gilt, trotz meines unheiligen Lebenswandels. Und da gilt auch, dir, könnt ihr jetzt so weitermachen, dann wüsstet man, wie viele Leute im Gottesdienst waren. Er gilt uns allen. Und er gilt sogar denen, die da draußen heute nicht zum Gottesdienst erschienen sind. Die Frage ist, lasse ich Gottes Geist in meinem Leben wirken? Wisst ihr, wenn Gott mir sagt, Andreas, spring in den schwarzen Teich, und schwarzen Teich, das stammt aus meiner Heimat, das war ein ganz bestimmtes Gewässer, dann sage ich, nee. Und mittlerweile kann ich schwimmen. Damals gab es das noch als Ausrede, dass ich nicht schwimmen kann. Wenn Gott es das zweite Mal sagt, das dritte Mal, das vierte Mal, ich sage immer noch nein, dann wird er irgendwann immer leiser mit seiner Forderung. Aber ich kann mich auch dafür entscheiden. Ich kann mich dafür entscheiden in dem Vertrauen, in dem Glauben, dass er es gut meint. Mich einfach darauf einlassen, dass das Beste für mich ist, in den schwarzen Teich zu springen. Ich denke, der Widerspruch zwischen heilig sein und heilig leben kommt aus dem Ungehorsam Gott gegenüber. Gott spricht uns heilig. Und wir leben manchmal ganz unheilig, weil wir, seinem Wort, seiner Stimme nicht Gehorsam leisten. Deswegen, lasst uns das Beste tun, das Beste geben, um unseren Gott zu dienen, ihm gehorsam zu sein. Und ja, wir werden Fehler machen, schuldig werden, aber Gott spricht uns frei von aller Schuld und Sünde. Wenn wir sie ihm bekennen, vergibt er sie uns. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden eingestehen, zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von jedem begangenen Unrecht. Und dann, zumindest in meinem Fall, dann schickt er mich wieder los, sein Bote zu sein. Und wenn es schief geht, darf ich wieder umkehren. Und er versucht es nochmal. Und er hat es bis heute nicht aufgegeben, dass mein Lebenswandel besser wird. Ich muss glauben und vertrauen, dass er es gut mit mir meint. Und ich erlebe das immer wieder. Und dann darf mir Gott das Herz öffnen, seine Liebe hineinschütten. Und ich kann sie an meinen Nächsten weitergeben. Und ich denke, dann ist mein Leben wesentlich heiliger. Amen.